Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig. Wie angekündigt, starten wir im Januar hier im Podcast eine Serie zum Thema Angehörige von Krebspatienten. Den Anfang macht Katharina, die selbst an Brustkrebs erkrankt war. Gleichzeitig ist sie aber auch Angehörige einer Krebspatientin. Liebe Katharina, aktuell ist deine Zwillingsschwester an einem Gehirntumor erkrankt. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, hallo Franziska. Heute geht es mir ganz gut. Und es sind so Wellen, genau. Diese Wellen kommen und gehen. Im Moment geht es mir gut, weil es ihr auch gut geht. Nächste Woche steht ein MRT an und ja, da wird das Leben wieder anders sein. Ich habe festgestellt, dass ich zeitweise sehr darunter leide.
Ja, das glaube ich. Wann ist denn deine Schwester das erste Mal erkrankt und wie bist du mit der Diagnose umgegangen? Wie war das?
Das war vor 10 Jahren und das war für mich sehr schwierig, weil ich wusste gar nicht, dass sie eigentlich Probleme hat. Und meine Mutter hat mich angerufen und erklärt, sie gehe nach Deutschland und meine Schwester müsse zu einem MRT am nächsten Tag. Ich solle mich doch um sie kümmern. Und ja, ich fiel aus allen Wolken. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und da bekam meine Schwester die Diagnose Hirntumor und ich war wirklich in Schock, in einem Schockzustand.
Das heißt, wenn du sagst, du wusstest gar nicht, dass es ihr irgendwie schlecht geht, wie hat sich das denn bemerkbar gemacht?
Sie litt unter Kopfschmerzen und hatte so Gefühlsstörungen im Gesicht zeitweise. Und kurz davor hatte sie einen Zusammenbruch. Wahrscheinlich war das ein epileptischer Anfall. Das wussten wir dann erst im Nachhinein. Und sie hat mir nichts erzählt. Ja, und das machte mich wütend.
Das kann ich mir total vorstellen. Ja. Na, gerade weil du ja auch sagst, dass es deine Zwillingsschwester ist, ne? Man sagt ja von Zwillingen immer, dass sie eine besonders enge Bindung haben.
Ja, wir sind uns sehr nahe sonst. Und aber über das Befinden kann sie nicht so gut sprechen, auch jetzt nicht. Mhm. Über ihr Befinden.
Habt ihr euch denn, als deine Schwester zurück war und die Diagnose erhalten hatte, darüber ausgetauscht, warum sie dir nichts erzählt hat?
Ja, ich habe das schon versucht zu erfragen. Sie konnte es mir gar nicht so erklären. Wahrscheinlich wollte sie mich auch schützen. Ich war damals Mutter mit 2 kleinen Kindern und ich denke, sie wollte mich gar nicht belasten.
Wie alt waren denn deine Kinder damals?
2 und 4 Jahre alt.
Hast du dich ausgegrenzt gefühlt, als du irgendwie ja so außen vorgelassen wurdest und deine Mutter mit ihr dahin gefahren ist zu dem Termin und sie mit der Diagnose zurückkam?
Ja, total. Ja. Und das war ja auch das, was mich so wütend machte. Und meine Mutter, die ging eben auf ihre Reise. Also sie hat sie nur zum MRT begleitet und dann war sie weg. Und sonst sind sie sehr nahe, die beiden. Sie lebten damals auch zusammen. Und ich konnte das nicht verstehen. Warum geht sie denn weg, wenn so etwas, unglaublich Schwieriges vor der Tür steht?
Deine Mutter hat dann deine Schwester dort sozusagen allein gelassen, oder?
Ja, genau.
Ach, krass. Und warum?
Ich glaube, sie hat auch nichts erwartet. Also sie hat wahrscheinlich nicht so etwas erwartet.
Ach Gott. Wie war das denn für dich, als deine Schwester dann sozusagen in der Therapie gesteckt hat? Wie ging das mit deiner Schwester weiter?
Ja, sie musste auf einen Operationstermin warten. Und es gab aber dann auch eine Notoperation, weil der Druck im Gehirn zu groß war. Das war sehr stressig und ich war da wirklich so auf Nadeln und ich bin sie dann auch besuchen gegangen am nächsten Tag in der Intensivstation und durfte oder musste gleich mit anpacken, helfen, sie zu lagern. Und ich bin dann selbst fast kollabiert. Und ich glaube, nicht einfach, weil ich sie so schwach sah, das hat mich ja wirklich innerlich zutiefst betroffen gemacht. Sie war dann eine gewisse Zeit im Spital und musste lange auch in die Reha gehen, weil ihr Kraftzentrum wurde verletzt. Und das heißt, sie ist auf der oder war damals auf der linken Seite gelähmt.
Durch die Operation.
Und war sehr lange. Ja, genau.
Okay.
Sie war dann sehr lange in der Reha.
Wie war denn dein eigenes Leben zu der Zeit?
Ja, wie gesagt, ich hatte diese zwei noch ziemlich kleine Kinder. Ich war auch engagiert in meiner Stelle als Teamleiterin. Ja, einfach voll im Leben und voller Tatendrang.
Wie alt warst du da oder wie alt bist du jetzt?
Ich bin 47 jetzt, also wir waren beide 37.
Das heißt, du hast also ein sehr ausgefülltes Leben gehabt, ohnehin mit deiner Familie, mit deinem Mann und deinen Kindern. Und hast dann aber dich zusätzlich zu deinem Muttersein, zu deinem Job auch um deine Schwester noch gekümmert.
Ja, ganz stark. Also ich fühlte mich total verantwortlich, mit meiner Mutter zusammen, meine Schwester dort zu begleiten. Und ich habe jetzt rückblickend, habe ich mich total vergessen. Ich habe wirklich alles immer nach ihr gerichtet und geschaut, dass ich vor Ort sein kann, auch bei wichtigen Gesprächen.
Ja.
Ich glaube, es wurde nicht erwartet von mir, ich habe es einfach gemacht.
Ja, naja, ich meine, deine Schwester, das ist ja ganz klar, ne? In solch schwierigen Phasen rutscht die Familie ja auch oft enger zusammen und man versucht, für den anderen da zu sein.
Ja. Ja, das ist das Einzige, was man tun kann.
Ja, natürlich, genau.
Man ist ja so hilflos.
Ja, ja. Und diese Hilflosigkeit, das ist auch ein schlimmes Gefühl irgendwie, ne? Wenn man daneben steht und zuschauen muss und aber nichts anderes tun kann.
Ja. Ja, das empfinde ich schon als sehr schwierig. Und ich bin sowieso eine Macherin. Mir ist wohl, wenn ich etwas tun kann. Und deswegen, ja, das war meine einzige Möglichkeit, damit umzugehen, einfach dabei zu sein.
Du hattest erzählt, dass auch dein Vater zu dieser Zeit an Krebs erkrankt ist.
Ja, genau. Er war etwas zuvor erkrankt mit einer chronischen Leukämie, die nicht so bedrohlich war zu diesem Zeitpunkt. Und er hat dann auch noch eine zweite Diagnose gekriegt. Und auch da, er empfand das nicht als schlimm und hat uns da auch nicht sonderlich mit einbezogen.
Und das war das, bevor deine Schwester die Diagnose gekriegt hat oder zur gleichen Zeit?
Die erste Diagnose hatte er vorher und die zweite kam danach.
Das heißt also, auch dein Vater hat gar nicht so sehr darüber geredet. Wie nah warst du denn deiner Ursprungsfamilie, also auch deinen Eltern, jetzt nicht nur deiner Schwester, sondern auch deinen Eltern? Hattet ihr schon ein sehr enges Verhältnis?
Ja, jetzt zu meiner Mutter sehr. Die lebt auch an derselben Straße wie ich. Mein Vater war nicht mehr im selben Ort und deswegen war die Distanz schon ein bisschen weiter. Wir haben uns immer wieder getroffen und gut verstanden. Aber es ist nicht so die innige Beziehung, die ich zu meiner Mutter gepflegt habe.
Ist es denn so, dass das Thema Krebs in deiner Familie immer irgendwie schon so ein bisschen präsent war? Oder hat dich die Diagnose deines Vaters aus heiterem Himmel getroffen?
Ja, ich wusste, meine Großmutter ist an Krebs gestorben. Die habe ich nicht gekannt. Und mein Großvater, Vaterseits ist auch an Krebs gestorben. Das war mir bekannt. Und dennoch, also ich bin sehr erschrocken, dass das so bei uns auftaucht.
Ja. Das heißt also, ihr habt insgesamt nicht so darüber geredet, über die Dinge, die irgendwie schlimm waren, oder betrifft das nur das Thema Krankheit?
Ich denke, es betrifft vor allem die beiden, also mein Vater und meine Schwester.
Ah, okay.
Die sind wirklich eher introvertiert. Mein Vater wollte uns definitiv schützen, der wollte uns nicht zur Last fallen. Meine Schwester ist sowieso nicht so die sehr viel spricht und eher für sich alles ausmacht. Ansonsten haben wir sehr ein normales Verhältnis und wir können lachen und auch streiten. Ich glaube, es hat schon wirklich damit zu tun, dass das so nah ist, der Krebs. Also ich habe es ja dann auch selbst miterlebt, wie schwierig das ist, die richtigen Worte zu finden.
Ja, du hattest mir erzählt, als wir unser Aufnahmetermin, das war ja ein bisschen mit Schwierigkeiten verbunden, deswegen weiß ich ja schon ein bisschen was von dir, weil wir vorher schon mal gesprochen hatten. Du hast mir erzählt, dass die Prognose, die Ärzte über deine Schwester abgegeben haben, nicht ganz so günstig war.
Also so ganz genau hat das niemand gesagt. Ich schätze sehr, wenn ich Informationen kriege. Am Anfang war der Informationsfluss nicht so gut. Ich wusste lange nicht, wie es um sie steht. Und erst in der Reha wurde ich dann zur Seite genommen von einem Arzt und der hat dann gesagt, wissen Sie eigentlich, dass das sehr schlimm ist und dass die Prognosen sehr schlecht sind. Also es hat nie jemand gesagt, wie viel Zeit ihr noch bevorsteht. Aber wir wussten dann, dass es wirklich sehr lebensbedrohlich ist. Ja, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie das gesagt wird. Also wir haben auch jemanden gehabt, der sagte, ja, das ist sowieso alles nur lebensverlängernd, was wir da machen. Und das geht dann schon sehr tief. Also da habe ich mich da auch zur Wehr gesetzt. Doch wir hatten wirklich sehr gute Ärzte, die auch sehr feinfühlig dieses Thema angesprochen haben.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wir hatten letztens auch darüber gesprochen, obwohl Patienten es selbst merken, dass die Diagnose oder dass das wirklich was richtig Schlimmes ist, was sie da getroffen hat. Denkst du, deine Schwester wusste das? Also innerlich irgendwie intuitiv?
Ja, vielleicht innerlich schon. Sie hat das nicht gezeigt oder wenn dann nur kurz. Ich glaube, der Überlebensinstinkt ist so groß, dass er das andere wegdrängt. Also es, ja, ich auch in meiner Situation, ich glaube, dass man hält so lange am Leben fest, bis dann wirklich, ich weiß nicht, was passiert, wann dieser Wechsel geschieht, dass man es annehmen kann. Vielleicht hat sie es schon gespürt. Und dennoch blieb sie immer sehr positiv.
Ja, man klammert sich an die Hoffnung, ne?
Ja, total.
Du hast erzählt, dein Vater hat zweimal eine Diagnose bekommen. Und überhaupt ist ja in den letzten 10 Jahren in deinem Leben total viel passiert. Kannst du einen groben Überblick geben, was da alles noch passiert ist, nachdem deine Schwester die Diagnose erhalten hat?
Also meine Schwester wurde dann nach einem Jahr noch einmal operiert, weil der Tumor nachgewachsen ist. Und wir haben als Familie bereits beschlossen gehabt, dass wir eine Auszeit machen. Wir haben eine Familienreise gemacht für 2 Monate.
Einfach du mit deinen Kindern und deinem Mann oder die ganze Familie?
Nein, wir als kleine Familie.
Ja.
Wir waren uns so bewusst, dass wir wirklich auf unsere Kräfte achten müssen und die auch für mich die Familie wieder ins Zentrum meiner Prioritäten setze. Und das tat sehr gut, auch wenn sie nochmal operiert war. Das war auch für mich so eine erste Abgrenzung zu ihr. Wirklich das auch dieses Vertrauen zu haben, dass sie das schafft, auch wenn ich nicht da bin.
Ja.
Und ein Jahr später ist dann mein Vater gestorben. Das kam nicht ganz so plötzlich. Er hat nicht so darüber gesprochen, wie es ihm wirklich geht. Ich habe das einfach bemerkt. Und wenn er dann wieder sehr sachlich etwas erzählt hat, bin ich einfach googeln gegangen, damit ich weiß, was es geht. Ich wollte einfach die Informationen haben. Irgendwie brauchte ich Orientierung in dieser Zeit.
Hättest du dir gewünscht, dass er mehr mit dir spricht?
Ja, zu dieser Zeit schon, wirklich. Ich hätte das wirklich gewünscht. Und dennoch bin ich auch dankbar, weil er hat mir da deshalb auch, hast du das jetzt gehört?
Ja.
Gut, das war meine Katze. Ja, ich jetzt so rückblickend kann ich auch sagen, ich konnte dadurch, dass er nicht so viel gesprochen hat, mich wirklich um mich und meine Familie kümmern. Und das war ja auch meine Priorität und meine Aufgabe. Also daher bin ich
Ja.
auch dankbar. Und ich weiß ja auch, dass jeder Mensch ganz anders damit umgeht und das zu respektieren gilt.
Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, dass man denjenigen, der diese schlimme Diagnose gekriegt hat, dass man auch dessen Wünsche beachtet und wenn der nicht so viel sprechen will, das auch nicht herauszukitzeln. Ne? Das muss ja auch jeder für sich selber, naja, jeder macht das nach seinem Gefühl, wie es sich für einen selbst richtig anfühlt. Und ich glaube, dass der Patient da in seinem eigenen Leben im Mittelpunkt stehen sollte.
Ja, das ist natürlich sehr anspruchsvoll für die Angehörigen. Das erlebe ich
Auf jeden
jetzt auch
Fall.
wieder mit meiner Schwester. Und da, ja, ich denke, da muss man selbst Wege finden, damit die eigenen Bedürfnisse und Sorgen auch ihren Platz kriegen. Halt vielleicht nicht mit diesem Menschen, sondern mit jemand anderem.
Das ist etwas, was man oft lernen muss, oder?
Total, ja. Immer wieder, ja, das Reflektieren und sich selbst auch ernst nehmen in dieser Situation, weil wir können nur Hilfestellungen geben, solange wir selbst in der Kraft sind, und das ist sehr wichtig.
Ja, das ist auch ganz wichtig, dass du das nochmal so ansprichst, weil ich höre das oft, beispielsweise der Partner versucht alles zu machen, aber es ist manchmal gar nicht nötig.
Ja, und ich denke auch, das geht wahrscheinlich vielen so, dass man einfach etwas machen möchte, damit man eben nicht in dieser Hilflosigkeit bleibt. Und das geht aber dem Patienten genauso. Er muss auch etwas selbst tun können, weil die Ohnmacht sitzt ja auch dort.
Absolut, ne? Aber da würde es doch aber helfen, wenn man sich traut, seine Bedürfnisse offen zu kommunizieren, oder?
Ja, das würde sicher helfen. Das ist nur nicht so einfach, wenn man das nicht so gewohnt ist. Wie jetzt meine Schwester, die kann das nicht so gut, und ich versuche sie immer wieder zu fragen, zu provozieren manchmal auch, damit diese Bedürfnisse dann auch in den Vordergrund treten.
Natürlich, und damit du dich auch als Angehöriger daran orientieren kannst.
Ja.
Du hast mir erzählt, dass nach dem Tod deines Vaters du auch selbst eine Krebsdiagnose erhalten hast.
Ja, das ist vor 5 Jahren gewesen. Also zuvor ist noch mein Schwiegervater gestorben, auch an Krebs. Wir haben ihn lange begleitet, sehr nahe mit den Kindern zusammen. Und das war für mich schon eine sehr anstrengende Zeit.
Okay, lass mich das ganz kurz nochmal zusammenfassen. Dein Vater ist erkrankt, deine Schwester ist erkrankt, dein Vater ist verstorben, dein Schwiegervater ist auch an Krebs verstorben. Das alles hast du irgendwie, ja, hast du irgendwie geschultert und konntest trotzdem aber auch bei dir selbst bleiben? Das ist ja unglaublich.
Ja, also das mit dem bei mir selbst bleiben, da bin ich mir eben nicht so sicher. Also ich habe mich dann wirklich auch nicht mehr erholt nach dem Todesfall von meinem Schwiegervater. Mein Onkel ist auch noch gerade gestorben in dieser Zeit.
Auch an
Und das war
Krebs?
wirklich, nein, das war etwas anderes, sehr überraschend. Und das hat mich schon sehr erschüttert, und ich habe dann gemerkt, ich kann mich nicht mehr erholen. Ich war sehr müde. Ich hatte körperliche Beschwerden, die ich vorher nie gehabt habe. War oft beim Arzt und die haben nichts gefunden, bis ich dann ein halbes Jahr später nach dem Todesfall meines Schwiegervaters einen Knoten in der Brust festgestellt habe. Und dann wusste ich, ja, jetzt muss ich wirklich auf mich achten, meine Kräfte neu finden.
Wie hast du das gemacht? Oder lass uns mal der Reihe nachgehen. Du hast den Knoten ertastet. Wie ging das weiter?
Ja, zuerst dachte ich, ja, jetzt war ich so oft beim Arzt, da war nie etwas, das ist wahrscheinlich nichts. Und ich hatte dann zum Glück eine Brustentzündung, die ich behandeln lassen musste. Und da wurde dann schon Alarm geschlagen und es ging dann sehr schnell. Also ich hatte diesen Knoten gespürt und 2 Wochen später hatte ich die erste Chemotherapie.
Das heißt, du hast das also alles durch Chemotherapie, Operation, Bestrahlung. Wie war das? Wurdest du brusterhaltend operiert oder wie hat sich dein Körper dadurch auch verändert?
Ja, ich konnte zum Glück brusterhaltend operieren, da der Tumor sich wirklich ganz zurückgebildet hat durch die Chemotherapie. Und nach der Operation hatte ich Strahlentherapie. Und dann war eigentlich alles gemacht, was man machen konnte bei diesem Typ Krebs. Ich dachte, ich sollte mich ja erholen von diesem halben Jahr. Und ich habe wirklich alle meine Kraft verloren. Ich sah es so als Bild wie eine Quelle, die wirklich austrocknet, bis nichts mehr Fruchtbares da war. So fühlte es sich an.
Würdest du denn sagen, dass dass der Krebs vielleicht ein Zeichen war, jetzt augenblicklich dich um dich selbst zu kümmern? Ganz viele von den Frauen, die ich im Studio habe, erzählen davon, dass sie vor ihrer Diagnose eine ganz extreme Stresssituation in ihrem Leben hatten. Und dass Stress krank macht, also auf Dauer, Stress auf Dauer krank macht, das wissen wir ja alle, dass es das Immunsystem schwächt und so weiter. Denkst du, dass das damit zusammenhängt?
Ja, ich sehe immer wieder solche Verbindungen auch. Ich möchte da wie alles offen lassen, weil ich kenne auch Menschen, die das gar nicht so sehen. Und das möchte ich auch respektieren. Für mich ist es hilfreich, wenn ich es einordnen kann. Und ich habe einfach für mich entschieden, ich möchte diese Situation, die ja sehr schlimm ist, auch, ich möchte die zu etwas Gutem nutzen. Also gebe ich dem einen Sinn. Und deswegen, ja, kann ich schon sagen, ich habe das schon ein bisschen als Anlass genommen, mich endlich wirklich, mir wirklich selbst zu widmen, die Zeit und die Energie.
Hast du denn deine eigene Diagnose mit deinem Mann und deinen Kindern besprochen oder hast du das so gehalten wie dein Vater und deine Schwester?
Nein, also ich hab wirklich darüber gesprochen, sofort mit meinem Mann. Der war an diesem Tag, als die Diagnose kam, war er geschäftlich unterwegs, ich konnte ihn nicht erreichen und ich habe das fast nicht ausgehalten. Das war wirklich sehr schlimm für mich. Und den Kindern haben wir erst erzählt darüber, als wir wirklich Kenntnis hatten, wie schlimm die Situation ist und ich hatte keine Metastasen, einfach die Lymphknoten waren, ja, sehr viele waren betroffen. Und erst dann haben wir dann die Kinder informiert.
Aber du hast das also anders gemacht, als du es als Angehörige erfahren hast. Du hast quasi das Gegenteil gemacht und mit deiner Familie direkt den Kontakt gesucht und das erzählt.
Ja, also ich war sehr offensiv, auch sonst, nicht nur in der Familie. Ja, ich habe das nicht verheimlicht. Ich finde das wichtig. Also es ist ja auch ein Vorleben jetzt für meine Kinder, dass sie auch wissen, sie dürfen mit schrecklichen Nachrichten zu uns kommen und gemeinsam schaffen wir das irgendwie. Das ist ja auch, ich denke, das ist auch sehr stärkend, auch wenn es im Moment
absolut,
ja, den Boden wegzieht.
Natürlich, und das hat auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Und ich glaube, Kinder spüren es sowieso, wenn es der Mutter nicht gut geht.
Ja, also die Kinder haben so feine Antennen, die spüren das. Und sie machen sich dann selbst Bilder und auch Schuldgefühle. Ich habe auch kürzlich mit den Kindern nochmal gesprochen darüber. Und der Größere sagte, ja, das Schuldgefühl, das kam immer wieder. Und das ist so wichtig, dass wir das auch wissen und das ansprechen und mit den Kindern immer wieder ihre Gefühle sie abholen in ihren Gefühlen.
Was meint denn dein großes Kind mit Schuldgefühle? Dass er Schuldgefühle hat, dass du diese Diagnose erhalten hast? Oder wie ordnest du das ein?
Ja, also bei unserem ersten Gespräch hat mein Mann das gesagt, dass niemand Schuld daran hat und dass auch nicht das Verhalten von jemandem Schuld daran ist. Und ich glaube schon, er hat sich wirklich Gedanken gemacht, was lief nicht so gut, wo hatten wir Streit, und das als Grund genommen, weil das ist ja, ich glaube, es ist so schwierig, auch für mich als Angehörige, das einzuordnen. Warum passiert das? Diese Frage kommt ja immer wieder. Und ein Kind hat halt wirklich Fantasie und macht sich viele Gedanken für sich.
Ja, also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auf jeden Fall mit seinen Kindern darüber sprechen muss.
Ja, und ich denke auch, wenn das jemand nicht kann, das ist ja auch in Ordnung. Und da gibt es ja ganz viele Fachstellen, die einen helfen dabei. Und ich war auch bei einem Psycho-Onkologin, meine Kinder durften da mitkommen. Und das ist sehr hilfreich, wenn dann mal jemand anderes von einer Fachstelle vielleicht auch dasselbe sagt, was ich schon gesagt habe, aber das hat wirklich eine andere Wirkung. Und wir dürfen uns nicht scheuen, Hilfe zu holen.
Ja, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie ging das denn weiter mit dir, nachdem du das alles hinter dir hattest und langsam wieder zu Kräften gekommen bist? Wie ging dein Leben weiter?
Viel ruhiger. Ich habe leider immer noch die Fatigue, die mich einschränkt im Alltag. Ich muss wirklich neue Prioritäten setzen. Also meine Priorität ist die Familie. Ich habe jetzt auch aufgehört zu arbeiten, weil der Druck einfach zu groß war. Ich konnte das nicht mehr so machen, wie ich es wollte. Ich habe dann auch große Erwartungen an mich. Und versuche wirklich weniger in den Tag einzupacken und bewusster den Moment zu leben.
Ja, natürlich. Und wenn du, wie du ja vorhin schon sagtest, wenn du mehr Kraft hast, dann hast du natürlich auch mehr Kapazitäten, um dich auf die Leute um dich herum einzulassen, ne? Auf die Person, auf deinen Mann, auf deine Kinder und auch auf den Rest deiner Familie.
Ja.
Du hattest vorhin erzählt, dass deine Schwester wieder eine Diagnose erhalten hat. Wie war das?
Genau, sie wurde ja jetzt diese 9 Jahre immer sehr engmaschig betreut und MRTs gemacht. Und da hat man schon früh festgestellt, dass da etwas ist. Sie wussten noch nicht, ob das noch eine Verletzung ist oder ob da wieder etwas wächst. Also das war so ein Antasten an die Möglichkeit, dass da wieder etwas kommt. Und dann im Sommer wurde dann die Diagnose gestellt, dass dieser Tumor wieder gewachsen ist. Er war noch sehr klein, also das erste Mal war er 7 Zentimeter groß und jetzt ging es um Millimeter. Also es ist eine total andere Situation. Und sie konnte sich gut vorbereiten auf die Operation. Es war viel ruhiger. Wir waren gefasst, wir wussten, wie es geht. Wir haben es schon mal erlebt. Ja, auch die Hoffnung ist sehr groß, dass es ja wirklich frühzeitig entdeckt wurde.
Hat sich denn an eurer Kommunikation was geändert im Vergleich zum ersten Mal? Spricht deine Schwester jetzt mit dir mehr darüber oder anders?
Nein, es hat sich nicht geändert. Genau, ich habe auch festgestellt, es ist wirklich wiederum sehr schwierig für mich, meine Grenzen zu wahren. Also ich fühle so stark mit ihr und das war ja schon lustig, wir waren wieder auf Familienreise in dieser Zeit, als es ihr wirklich nicht gut ging. Und ich hatte am ganzen Körper einen Ausschlag die ganze Zeit, bis ich zurückgekommen bin. Und ich habe festgestellt, dass mein Körper oder mein Unterbewusstsein mich nicht gesund sein lässt, wenn es ihr nicht gut geht. Also diese Verbindung habe ich jetzt zum ersten Mal festgestellt und bin jetzt wirklich daran am Arbeiten, mich dort auch abzugrenzen und auf deine Frage zurückzukommen, auch zu fordern, wenn ich etwas wissen muss, damit es mir gut geht. Also damit ich Orientierung habe. Und das ist halt immer so eine Balance, wie viel darf ich hier zumuten und wo finde ich sonst jemanden zu sprechen. Und da bin ich wirklich so ein bisschen in eine neue Rolle zu finden.
Ja, das heißt, du reagierst körperlich, wenn du irgendwie intuitiv spürst, dass es deiner Schwester nicht gut geht. Das ist ja krass.
Ja, und ich habe jetzt wirklich auch realisiert, dass das immer schon so war.
Du hast deine Antennen jetzt anders ausgerichtet, ne? Du spürst wahrscheinlich auch mehr in dich selbst hinein.
Ja, viel bewusster, ja.
Ja. Du hast erzählt, dass du ja auch andere Krebspatienten begleitest und du hattest mir auch erzählt, dass du an einem Buch schreibst. Vielleicht magst du dazu noch mal was erzählen.
Ja, sehr gerne. Ich hatte während meiner Krebserkrankung hatte ich das Glück, eine krebsüberlebende Freundin an meiner Seite zu haben. Und wir hatten einen regen Chat-Austausch und bei ihr konnte ich einfach alles sagen. Also ich habe auch gemerkt, ich schütze meine Familie, ich schütze meinen Mann vor meinen Ängsten, vor meinen Sorgen. Und bei ihr konnte ich so alles fallen lassen. Ich fühlte mich verstanden und musste keine Rücksicht nehmen. Und genau dieses Erleben, das ist mir so wichtig, das weiterzugeben. Also ich verfasse ein Buch zu diesem Chat-Austausch. Es ist beinahe fertig geschrieben. Es soll so ein Leitfaden für Krebsbetroffene und deren Angehörigen werden.
Kurze Zwischenfrage. Wenn du sagst, es hat dir, als du selbst betroffen warst, geholfen, jemandem Außenstehenden das einfach alles so zu erzählen und du hast deine Familie geschützt, war es dann vielleicht auch der gleiche Grund, warum dein Vater und deine Schwester nicht so sehr mit dir gesprochen haben, um dich zu schützen als Angehöriger?
Ja, ich glaube, wir wollen unsere Liebsten immer schützen. Das glaube ich schon, dass das ein großer Teil ist.
Wenn du jetzt dich als Angehöriger betrachtest und oder beziehungsweise genau aus dieser Sicht das siehst, ist es ja eigentlich so, dass du es nicht ganz so gut fandest, dass die anderen dich möglicherweise geschützt haben und deswegen weniger Informationen mit dir ausgetauscht haben. Jetzt sagst du aber als Betroffene, aus Sicht der Betroffenen, hast du ja versucht, deine Familie zu schützen. Was denkst du denn, was der richtige Weg ist? Oder na, der richtige in Anführungszeichen, den richtigen Weg gibt es ja wahrscheinlich nicht. Wie hättest du dir das gewünscht als Angehöriger?
Ja, das ist eine super Frage. Da bin ich auch immer wieder im Bewegen, im Hin- und Herbewegen. Ich wünsche mir, dass Informationen weitergegeben werden. Jedenfalls dann, wenn Erwartungen da sind. Also wenn ich dann auch präsent sein soll, dann muss ich wissen, um was es geht oder was steht an. Und das konnte ich gut deponieren und da sind wir auf gutem Wege. Und das Persönliche, also das persönliche Empfinden, wie geht es dir? Welche Ängste hast du? Ja, ich glaube, das ist halt wirklich sehr individuell. Und das merke ich jetzt selbst auch, als ich selbst dieser Rolle war als Kranke, dass das nicht so einfach ist, über diesen Schatten zu springen. Und ich hätte mir gewünscht von mir selbst, dass ich mich gewagt hätte, meine Gefühle besser zu zeigen oder auch dies mit meinen Nächsten anzusprechen, diese Ängste. Und ich glaube schon, dass wir da ja viel mehr Nähe auch schaffen können.
Hast du mit deinem Mann auch darüber gesprochen, was er vielleicht für Wünsche hatte in der Zeit, als du betroffen warst?
Ja, jetzt rückblickend kommt nicht mehr so viel, weil für ihn ist das Kapitel abgeschlossen. Er funktioniert wirklich so, er ist im Moment und eher in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Für ihn war es, glaube ich, stimmig, so wie er sagt. Wir funktionieren beide halt auch so. Also wir sind ein gutes, eingespieltes Team und dennoch habe ich lernen müssen, auch ihm zu sagen, wie es mir geht. Also auch in dieser Zeit, als ich so schwach war und eigentlich wieder der Alltag hätte sein sollen, da musste ich wirklich üben, mich auszudrücken. Und ich habe das meistens mit Zeichnungen hingekriegt. Also ich bin eher kreativ, kann ich meine Gefühle ausdrücken. Und wenn ich dann wieder ein Bild hatte, habe ich das mit ihm besprochen. Und manchmal, einmal hatten wir so ein Codewort, das Schneckenhaus. Ich hatte so das Bedürfnis, mich zurückzuziehen, wie in ein Schneckenhaus, dass ich nichts mehr höre, nichts mehr sehe, nichts mehr muss. Und das wurde dann zu unserem Codewort. Wenn er merkte, jetzt bin ich total gestresst, sagte er, ah, ruh dich aus, geh ins Schneckenhaus. Oder er konnte auch mal sagen, ah, bist du im Schneckenhaus oder bist du da? Also das war dann auch sehr, humorvollen Umgang damit.
Wenn du sagst, du konntest dich über Bilder gut ausdrücken, hast du das mit den Kindern auch so gemacht?
Ja, ich habe die Bilder immer aufgehängt oder lagen da in der Wohnung am Boden und wir haben sehr viel über die Bilder gesprochen. Das ist wie ein Bilderbuch. Die Kinder sprechen so gut an auf Bilderbücher, auch zum Thema Krebs.
Ja.
Und und dasselbe geschieht mit Bildern. Und in dieser Zeit haben sie auch noch zwischendurch mal Zeichnungen gemacht, um ihre Gedanken, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Und dann habt ihr darüber gesprochen oder hast du dann sozusagen als Antwort darauf auch wieder ein Bild gemalt?
Nein, da haben wir darüber gesprochen.
Ja.
Das ging dann gut, weil das ist dann nicht in mir, das ist dann auf dem Papier.
Ja.
Das kann man schon ein bisschen, ist schon ein bisschen fassbarer.
Genau, da musst du ja nur darauf reagieren. Ne? Du fängst ja nicht von dir aus an, sondern du reagierst ja dann darauf.
Mhm.
Das finde ich total schön, weil es gibt ja auch viele Bücher zu diesem Thema. Das heißt, vielleicht ist das auch nochmal ein Impuls an andere Betroffene, die nicht so richtig wissen, wie sie mit ihren Kindern darüber sprechen sollen. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee, da auch wirklich zu Bilderbüchern zu greifen.
Ja, und es gibt wirklich so tolle Bilderbücher, dass... Das ist auch sehr hilfreich, oder? Weil die Kinder fragen dann auch eher oder sie erzählen, sie können ja nicht so unbedingt fragen, aber sie erzählen dann. Mhm. Und wir können danach wieder darauf reagieren oder ihnen Sachen erklären, was sie wissen müssen.
Natürlich.
Manchmal können sie nicht fragen.
Du guckst ja auch mit Kleinkindern schon Bilderbücher an. Also ist ja auch was Kinder ja auch von Anfang an können. Also da kann man ja auch sogar schon kleinere Kinder dabei helfen, mit so einer Diagnose umzugehen. Und wenn ich mir das jetzt überlege, ich meine, ich habe selber auch zwei Kinder, die sind nicht mehr ganz klein, aber wenn ich jetzt versuchen würde, dass so eine Diagnose meinen Kindern zu verheimlichen, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, dass man da ganz viel Vertrauen einbüßt, wenn man nicht offen und ehrlich ist.
Mhm. Ja. Dieser Ansicht bin ich auch, ja.
Wenn du jetzt selbst andere, begleitest du nur Frauen oder grundsätzlich Krebspatienten?
Ja, das ist noch die andere Sache, die ich mache. Ich bin als Peer bei der Krebsliga Schweiz auf der Peer-Plattform. Und bisher waren es nur Frauen mit Brustkrebs und jetzt gerade neu eine Angehörige.
Ja.
Das hat auch nicht mit Brustkrebs zu tun, aber jetzt als Angehörige.
Natürlich, das.
Und das finde ich total schön.
Ja. Gerade weil du ja auch beide Seiten erlebt hast, ne?
Ja, genau.
Das heißt, wie funktioniert das, wenn man jetzt gerne Kontakt mit dir aufnehmen möchte, weil man vielleicht die ein oder andere Frage hat oder einfach gerne mit dir sprechen möchte? Wie funktioniert das?
Das ist über diese Peer-Plattform der Krebsliga Schweiz. Und da gibt es ganz viele Profile, also ganz viele Peers. Mhm. Da mal auswählen kann. Ich bin die Katharina dort unter meinem Namen. Und dann gibt es einen Link und der geht zuerst zur Projektleiterin. Und die wird, die fragt dann an, ob ich Zeit habe und Lust habe, diesen Kontakt anzunehmen. Manchmal hatte ich 2, 3 und das ist dann schon genug. Also da muss ich dann auch sagen, jetzt im Moment nicht mehr. Und wenn das passt, dann nehme ich dann den Kontakt auf zu dieser Person, die da anfragt.
Okay, das heißt, ich würde das einfach in den Shownotes verlinken. Ist dir das recht?
Ja, super, ja.
Ich habe noch eine Frage. Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt also deine Schwester aktuell hast, die du ja mehr oder weniger begleitest und dann gleichzeitig aber auch noch andere Frauen hast, die gerne deine Hilfe in Anspruch nehmen? Wie schaffst du das alles und was macht das mit dir?
Also die Kontakte mit den Peers, das ist sehr sporadisch, das läuft nicht die ganze Zeit, das sind Gespräche oder E-Mails, im Moment sind es eher E-Mails und die kann ich dann auch erledigen, wenn ich in meiner Kraft bin, also das geht ganz gut.
Ja.
Und bei meiner Schwester bin ich wirklich am Üben, mich klar abzugrenzen, auch zeitlich, dass ich mich anbiete, wann kann ich und wann kann ich nicht. Und das ist für mich schon so noch eine große Herausforderung, mit einem guten Gefühl auch zu sagen, heute geht es nicht.
Ja, oh ja, das stelle ich mir schwer vor.
Es wird aber sehr gut respektiert.
Ja, das ist schön.
Also sie respektiert das sehr. Also sie ist auch darauf angewiesen, dass ich das mache. Und das ist vielleicht auch so ein Appell an alle Angehörigen. Sie sind darauf angewiesen, dass wir auf uns schauen und uns klar ausdrücken auch, was können wir und was nicht.
Also auch hier ist wieder Kommunikation das Schlüsselwort, ne? Dass man auch in sich selbst hineinspürt und seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt und sie kommuniziert.
Ja, genau. Und ich denke auch das Bewusstsein der Rolle, oder? Wir wechseln ständig die Rollen. Also einmal bin ich die Schwester, die einfach lachen und spielen und austauschen kann. Und manchmal bin ich die Betreuerin, die schaut, dass sie nichts vergisst, dass ich sie begleiten kann und ihr helfen kann bei alltäglichen Sachen. Und dort auch das Bewusstsein, dass diese Schwester dann nicht zu kurz kommt oder die Beziehung als Schwester oder als Angehöriger, das ist, finde ich, auch sehr wichtig.
Ja. Ja.
Und aber auch sehr herausfordernd. Also das ist eine große Aufgabe, dort den Weg gut zu finden. Und ich bin jetzt auch daran am Überlegen, dass ich da vielleicht einmal in eine Gruppe gehe von Angehörigen, um mich auszutauschen, damit ich dort auch wieder guten Boden habe und eben das Verständnis, was ich vorhin gesagt habe, einfach andere Betroffene können das so gut verstehen und man unterstützt sich schon nur durch dieses Verständnis.
Das heißt, dass auch Angehörige natürlich, sich vielleicht genauso Hilfe suchen dürfen wie Betroffene.
Ja, unbedingt. Ich finde das sehr wichtig und die Angehörigenarbeit ist doch etwas wahnsinnig Kostbares. Wir haben das in der Reha erlebt. Wir wurden so wertgeschätzt als Angehörige. Wir haben wirklich auf Augenhöhe mit den Ärzten und Pflegepersonen sprechen können. Und das tat wahnsinnig gut, auch gesehen zu werden. Mhm. Weil die Angehörigen, die machen so einen wichtigen Job.
Mhm. Absolut.
Und sind in einer riesigen Herausforderung mit dem Spagat, den Alltag zu meistern und zu betreuen.
Ja. Hast du denn auch jetzt als Angehörige psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
Nein, bisher nicht. Ich bin aber wirklich am Schauen. Es gibt eine Gruppe von der Krebsliga, auch für Angehörige, und da möchte ich jetzt hingehen, damit ich dort schon mal ein bisschen Rückhalt kriege.
Ja, ja.
Und eben vor allem meine Ängste irgendwie auch deponieren kann. Das ist mir sehr wichtig.
Ja. jetzt in den letzten 10 Jahren, was ist denn da das für dich Wichtigste, was du gelernt hast?
Ich glaube schon, einfach in meiner Kraft zu sein. Und das schaffe ich nur, indem ich meinen Bedürfnissen gewahr werde und diese auch mitteilen kann oder teilen kann. Mhm. Und ja.
Hat sich denn in den letzten 10 Jahren, hat sich da auch die Beziehung zwischen euch dreien, also dir und deiner Mutter und deiner Schwester, hat sich da etwas geändert? Also abgesehen davon, dass du jetzt natürlich gelernt hast, dass du mehr auf dich selbst schauen musst, aber sprecht ihr anders miteinander?
Ich glaube schon, ja. Wir sind schon noch mal näher gerückt. Ich spreche bestimmt meine Sachen besser an, wenn ich etwas wissen möchte, oder auch meine Bedürfnisse versuche ich wirklich besser anzusprechen, und dadurch gebe ich auch die Chance, dass sie sich äußern können. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, wenn ich so offen spreche, dass dann auch diese Worte weiterverwendet werden, um sich auszudrücken. Also manchmal braucht man Worte anderer, damit man sein eigenes Bedürfnis aussprechen kann. Mhm. Und das finde ich schon sehr spannend, dort auch diese Nähe zu haben.
Ja. Deine Mutter ist ja auch Angehörige, genau wie du.
Ja.
Ist es so, dass sie mehr vielleicht jetzt auch die Person geworden ist, mit der du ganz offen sprechen kannst, so wie du, als du deine eigene Erkrankung hattest, als du deine Freundin hattest, die selbst mal an Krebs erkrankt war?
Ja, ich glaube, ich versuche sie auch immer noch ein bisschen zu schützen. Oder ich sehe jetzt auch, dass ich mach mir manchmal Sorgen um sie, weil sie sich total aufgibt jetzt für meine Schwester und jetzt auch körperlich angeschlagen ist. Mhm. Und ich merke schon, dass meine Rolle hier ein bisschen am Verändern ist. Und deswegen spreche ich nicht mehr so viel über meine Ängste oder Sorgen, sondern versuche anzustoßen, vielleicht mit Fragen. Ich komme viel mit Fragen.
Dass sie selber vielleicht für sich auch nochmal schauen kann, ob es einen Weg gibt, sich auch ein bisschen abzugrenzen, ne? Also gerade wenn deine Mutter, also ich meine, das ist ja nochmal anders, ob das jetzt ein Verhältnis Schwester-Schwester oder Mutter-Kind ist. Ich glaube, da ist man anders involviert vielleicht. Aber natürlich, wenn deine Mutter sich jetzt da so aufopfert und die ganze Zeit dabei ist, ist ja vielleicht die Gefahr auch größer, dass sie selber mehr Schaden nimmt. Das, was du ja schon erlebt hast, ne, mit deiner eigenen Diagnose.
Ja, genau. Das ist meine große Befürchtung. Ja. Und ich versuche sie einfach zu spiegeln und zu sagen, ich sehe, dass du das gut machst und auch möchtest, und wie gut tut das dir, und hast du noch deine Freundinnen, und ja, so versuche ich sie einfach zu unterstützen. Und aber ich habe auch gelernt, dass es auch ihr eigener Weg ist. Also ich kann ihr nichts vormachen oder vorschlagen. Ich muss das respektieren.
Ja, absolut.
Und das ist nicht so einfach, da die Geduld zu halten und zuzuschauen, ja.
Das glaube ich. Katharina, lass uns doch noch mal kurz über dein Buch sprechen. Das ist eher so ein Sachbuch, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig, ja, genau. Ja, es wird ein Sachbuch. Es spiegelt eigentlich mein erstes Jahr mit der Diagnose und diesen Chat-Austausch mit meiner Freundin. Und ich versuche da auch, die fachlichen Sachen einzubringen, den Überblick über die gesamte Krebsbehandlung, wie ich sie erlebt habe. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und ich möchte Mut machen, hinzuschauen, was zeigt sich jetzt, was will mir das Leben lehren, wo sind meine Schwächen. Ich habe mich wirklich mit meinen Schwächen auseinandergesetzt, auch diesen zu begegnen, meinen Ängsten zu begegnen, diesen Raum zu geben, weil das ist, ich denke, dadurch ist dann auch Wachstum möglich.
Mhm. Ja.
Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte die Krebserkrankung als Chance sehen, dann auch. Nicht, dass das nur eine Zeit ist, die man nie mehr haben möchte oder verdrängen will, sondern nein, ich möchte dem eine Chance geben. Wenn es schon sein muss, dann will ich daraus lernen.
Ja, das heißt, es ist ein wahrscheinlich auch ein sehr persönliches Buch, aber es beschreibt deine Sicht als Betroffene und nicht deine Sicht als Angehörige.
Das ist richtig, ja. Mhm. Es beschreibt meine Sicht als Betroffene, akut Betroffene, und jetzt, da es ja schon ein bisschen länger her ist, ist ja auch die Sicht meiner Freundin, ist jetzt meine Sicht. Also ich kann wie aus dem jetzigen Ich nochmal zum alten Ich sprechen.
Ja. Und hast du mal daran gedacht, ob du, oder hast du die Zeichnungen noch, die du mit deinen Kindern, die du damals hattest? Vielleicht ist das auch nochmal eine Idee, dass du sowas vielleicht auch mal veröffentlichen möchtest als Hilfestellung für Kinder.
Ja, genau. Ja, ich habe die Zeichnungen noch, genau. Und ich bin immer noch dran. Also ich habe schon gemerkt, dass das ein gutes Medium ist für mich, eine gute Methode, um diesen inneren Kämpfen Ausdruck zu verleihen.
Ja.
Und das bleibt so. Also das ist wirklich eine gute Methode für mich.
Ja.
Ja, warum nicht? Gute Idee.
Liebe Katharina, das war ein sehr intensives Gespräch.
Ja, finde ich auch.
Du hast in den letzten 10 Jahren so viel erlebt. Also ich find's total spannend zu hören, dass du das einmal aus Sicht einer Betroffenen und einmal auch aus Sicht der Angehörigen so erzählen kannst. Mhm. Gibt es etwas, was du vielleicht noch der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer mitgeben möchtest?
Ich glaube noch etwas, ja. Was ich jetzt gerade so lerne, dass das selbstbestimmt und selbstwirksam bleiben als Kranker sehr wichtig ist. Und dass wir als Angehörigen uns wirklich manchmal auch zurücknehmen müssen und mit dieser Hilflosigkeit irgendwie umgehen lernen müssen auch. Dass wir da nur daneben stehen. Und ich habe ja gerade gestern hat jemand einen schönen Satz gesagt, also wenn ich aushalte, dann trage ich mit. Und das finde ich wirklich ein schöner Ausdruck.
Ja, aber es zeigt auch, dass es eine schwere Zeit ist, ne?
Total, ja.
Ja. Liebe Katharina, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute, auch deiner Schwester und deiner Familie, deiner Mutter. Ich verlinke auf jeden Fall den Kontakt zur Krebsliga Schweiz. Und ansonsten, ja, alles, alles Gute für dich.
Vielen Dank, Franziska, für das schöne Gespräch und alles Gute. Und ich finde es toll, was du da machst. Super.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe Selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.